Wir stehen in Richter 6 und haben gestern Abend begonnen mit der Geschichte von Gideon. Das ist die vierte Geschichte von Abfall. Als Zuchtrute hat der Herr in diesem Fall die Midianiter benutzt. Kapitel 6, 1 bis 6. Und zwar haben wir gesehen, diesmal durch eine ganz massive Wirtschaftsblockade. Aber wir haben auch schon gesehen, dass der Herr, noch bevor Gideon gesandt wurde, einen namenlosen Propheten geschickt hatte mit einer ganz wichtigen, aufrüttelnden Botschaft, Verse 7 bis 10. Und was wir daraus lernen können, ist dieses: Ein Werk für den Herrn ist eigentlich nie etwas, das einer allein tut. Paulus sagt in 1. Korinther 3, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und der Herr hat das Wachstum gegeben. Also Paulus hat diesen evangelistischen Dienst getan in Korinth und viele Korinther sind zum Glauben gekommen, aber auch ein Apollos hat hier mitgewirkt. Und man freut sich zusammen als solche, die dem Herrn dienen wollen, dass der Herr eben wirkt und er benutzt verschiedene. Und so ist es auch, wenn jemand zum Glauben kommt, dann freut man sich darüber, aber man darf wissen, da haben andere schon früher daran gearbeitet. Und vielleicht mal ein kurzes Gespräch gehabt oder eben das Beispiel des Lebens als Nachbar war schon von Bedeutung und schließlich durfte man pflücken. Aber eben, da war schon Vorarbeit. Und hier ist es auch so, das Werk von Gideon ist eindrücklich und wunderbar, was er tun durfte, solange er auf dem Weg blieb. Aber eben, das war auch schon vorbereitet, wieder durch jemand anders. Und der Heilige Geist erwähnt in diesem Fall nicht einmal den Namen. Aber der Herr weiß, wer es war und dass diese Vorbereitung wichtig war. Wir haben gesehen, also die Feinde wechseln ständig. Im ersten Fall Kushan-Rishathaim, da waren es ein Volk aus Mesopotamien. Dann hatten wir Moab und König Eglon. Dann waren es die Kanaaniter und in diesem Fall jetzt eben die Midianiter. Und was auch auffällt ist, dass der Herr im Buch der Richter Werkzeuge benutzt aus ganz verschiedenen Stämmen. Othniel zum Beispiel war aus dem Stamm Juda. Aber der Linkshänder war aus dem Stamm Sohn der rechten Hand, ein Benjaminiter. Und Deborah war aus dem Stamm Ephraim. Barak aus Naphtali. Und wir werden sehen, Gideon jetzt ist ein Werkzeug aus dem Stamm Manasse. Also der Herr in seiner Souveränität wählt und er wählt eben ganz unterschiedliche Werkzeuge. Und wir sehen auch, eben unterschiedliche könnten sie nicht sein. All diese 14 Richter, die in diesem Buch vorgestellt werden. Gestern hatten wir bereits gelesen, ab Kapitel 6, Vers 11, der Engel des Herrn kommt und setzt sich unter die Terebinte, die zu Ophra war, welches Joas, dem Abiesritter, gehörte. Ophra ist eine Ortschaft im Gebiet der Harmagedon-Ebene, der Ebene Jezreel. Die sehen wir hier auf dem Bild im Vordergrund. Da sieht man den Tell von Megiddo. Das ist dieser wichtige Ort innerhalb dieser Ebene, die übrigens sehr, sehr groß ist, also größer als das Bundesland Bremen, als deutscher Vergleich. Und wer diesen Hügel besaß, der konnte von da aus eben die Armee steuern und dirigieren in dieser Ebene. Und jetzt spielt alles also hier ab in dieser Harmagedon-Ebene, die schon von Bedeutung war in der Geschichte von Deborah. Auch dort ging es um einen Kampf in Harmagedon. Jetzt wieder. Ich habe hier ein paar Stellen zusammengefügt, wo zum Beispiel ausdrücklich Jezreel erwähnt wird. Josua 17, hier dann Richter 6,33, das kommt noch, dann 1. Samuel, Hosea, verschiedene Stellen. Und Megiddo, dieser Name wird auch an verschiedenen Orten erwähnt, durchs ganze Alte Testament hindurch und dann neutestamentlich Harmagedon, Offenbarung 16,16. Har heißt übrigens Berg und Magedon ist aramäisch für Megiddo. Also der Berg von Megiddo, das ist eben dieser Hügel da im Vordergrund. Eigentlich ein Zivilisationsschutthügel, ein Tell in diesem Sinn, ein Hügel, ein Berg. Hier auf dieser Karte sieht man etwas von dieser Größe von der Ebene Harmagedon, dem Tal Jezreel, im Hinterland von Haifa. Da, bei diesem Zacken hinaus ins Mittelmeer, kann man sich gut merken, da liegt Haifa, wo heute der moderne Schiffshafen ist im Mittelmeer, Israels Schiffshafen und auch der größte Militärhafen Israels im Mittelmeer. Jetzt versteht man auch gut, warum bei der Schlacht von Harmagedon in Offenbarung 16, wenn die Armeen des Westens und ja, nochmals einen weiteren Blick in diese Ebene, die eben auch heute die eine Kornkammer Israels ist. Darum gibt es hier so viele Felder. Jezreel heißt eben der Herr, Gott, nicht der Herr, Gott sät. Ich gehe nochmal zurück in der Übersicht, der Aufbau von Richter 6 und jetzt eben diese Begegnung mit dem Engel des Herrn. Er kommt und setzt sich dort unter die Terebinte bei Ophra, also da in der Harmagedon-Gebiet. Und was ist eine Terebinte? Das ist keine Eiche, aber eine andere Baumart, die in der Wirkung ist wie eine Eiche. Das ist also ein mächtiger Baum, der in der Landschaft markierend wirkt. Also man konnte sich orientieren, die Eiche von dort und dort, wie das schon die alten Germanen gemacht haben. Ja? Und in der Bibel eben an manchen Orten ist die Eiche sehr markierend und an anderen Orten die Terebinte. Das ist ein mächtiger, von weit her sichtbarer Baum. Und wir haben gesehen in der Geschichte von Deborah, da spielt eine Palme eine wichtige Rolle. Und jetzt hier bei Gideon eine Terebinte. Und da setzt sich der Engel des Herrn hin. Und Gideon ist eben gerade daran, Nahrung zu retten. Und wenn wir es übertragen, geistliche Nahrung zu retten vor dem Feind, der die Gläubigen aushungern möchte. Und dann sehen wir in Vers 12, und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Erstaunlich, dieser Titel. Wir werden gleich sehen, er fühlt sich überhaupt nicht als Held. Gut so. Wer nicht eingebildet ist, der kann von dem Herrn gebraucht werden. Aber der Herr hat ihn bereits gesehen in dem, was er sein wird. Und er wird sich noch als tapferer Held erweisen. Und Gideon sprach zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dieses alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Interessant, der Engel des Herrn sagt zu ihm, der Herr ist mit dir. Er sagt nicht mit euch. Aber er macht sich doch mit dem Volk Gottes so eins, dass er sofort sagt, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist. Er fühlt sich nicht einfach als Leiter, Wer hat Zeichen und Wunder getan? Sagen wir, vor der Sintflut von Adam bis Noah. Niemand. Und nach der Sintflut, von die 10 Generationen nach Noah, von Sem bis Abraham, niemand. Und dann von Abraham weiter, wer tut Zeichen und Wunder? Niemand, bis auf Mose. Das ist zum ersten Mal so. Und das war dann nicht einfach fortdauernd so für die Geschichte Israels, sondern wir sehen im Buch Josua, die kommen ins Land und das tägliche Wunder des Mannas, das vom Himmel kam, hörte dort auf. Und auch die übrigen Zeichen und Wunder hörten auf. Und die weitere Geschichte, die Geschichte der Richter, ist nicht eine Geschichte von üblicherweise Zeichen und Wundern. Wenn erst später wieder in der Geschichte von Elia und Elisa eine ganz massive Konzentration von Zeichen und Wundern. Und danach hört das auch wieder auf. Und interessant, Mose ist der Vertreter des Gesetzes, der Tora. Und der Rest der Bibel wird genannt die Propheten. Ja? Manchmal wird die Bibel als dreiteilig beschrieben, das Gesetz, die Propheten und die Schriften, und manchmal zweiteilig, das Gesetz und die Propheten. Da werden auch die Bücher aus dem dritten Teil als Propheten bezeichnet, weil sie eben auch von inspirierten Schreibern verfasst worden sind. Also, die Zeichen und Wunder in Ägypten und in der Wüste bestätigen Mose, der die Tora, das Gesetz, geben musste. Und die Zeichen und Wunder von Elia und Elisa bestätigen die Prophetie, die auf das Gesetz gefolgt ist. Und dann finden wir erst wieder eine Konzentration von Zeichen und Wundern, als der Messias kam, der Herr Jesus. Wenn man die Evangelien liest, diese gewaltigen Zeichen, die der Herr getan hat, so eindrücklich, und das war nötig, um den Erlöser zu bestätigen. Denn viele dachten, das ist einfach ein Mann von Nazareth. Aber durch die Zeichen und Wunder wurde er als der von Gott gesandte Retter, der Sohn Gottes, Gott selbst, erwiesen. Gott selbst, der als Mensch kam. Und dann die Apostel, die schließlich das Neue Testament weitergeben mussten, die wurden dann in der Apostelgeschichte auch wieder mit Zeichen und Wundern bestätigt. Und kirchengeschichtlich im 2. Jahrhundert sehen wir, wo sind die Wunder, die Zeichen und Wunder? Die Konzentration hat aufgehört. Und so sehen wir, Gott ist zwar so, dass er immer derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass Gott immer gleich handelt. Das ist ganz wichtig, sonst versteht man die Bibel nicht. Wenn man denkt, ja, wenn Gott damals Zeichen und Wunder gegeben hat in der Apostelgeschichte, in den ersten 3 Jahrzehnten des Christentums, dann muss er das heute genauso machen. Irrtum. Gott ist zwar derselbe, aber er handelt nicht immer auf die gleiche Art. Und für die letzten Tage sind zwar in der Bibel auch große Zeichen und Wunder vorausgesagt. Matthäus 24, Vers 24. Aber Verführungszeichen. Also man muss damit rechnen, in der Endzeit, in der Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter und den Staat gründet, das muss eine Zeit sein mit massiven Zeichen und Wundern, aber als Verführung, die dann hinzielen auf den Höhepunkt, es wird dann noch stärker werden, wenn der Antichrist kommt. Mit mächtigen Taten, Zeichen und Wundern, sagt 2. Thessalonicher 2. Und jetzt haben wir eben auch eine solche Zeit, wo an Gideon sagen musste, wo sind diese Wunder gewesen? Unsere Vorfahren, die erzählen, was da einmal war im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten. Und jetzt ist alles nur noch traurig, alles am Boden. Und dann lesen wir in Vers 14, und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Merkt man etwas im Text? Wer spricht mit ihm? Der Engel des Herrn, also der Engel Jahwes. Das heißt, der Engel des Ewigen. Und ich habe gestern schon erklärt, Engel auf Hebräisch Malach heißt einfach ein Gesandter. Dieses Wort wird im Alten Testament verwendet für zum Beispiel Boten eines Königs, also für Menschen. Und das gleiche Wort wird verwendet für die dienstbaren Geister, eben das, was wir auf Deutsch als Engel bezeichnen. Und dann wird dieses Wort eben verwendet für eine geheimnisvolle Person, der Engel des Herrn. Nicht ein Engel des Herrn, der Engel oder noch besser, der Gesandte des Herrn. Und jetzt merken wir, er spricht mit Gideon, der Gesandte des Herrn, und dann steht hier Vers 14, und der Herr wandte sich zu ihm und sprach. Und da steht nur noch Jahwe auf Hebräisch. Der Engel des Herrn, der Gesandte des Herrn ist der Herr, ist Jahwe. Aber in Menschengestalt erscheint er. Er sitzt da unter der Terebinte. Und dann, er wendet sich zu ihm. Hier kommt diese Vertrautheit, die der Herr sucht, zu Gideon. Nicht Gideon sucht die Vertrautheit zu ihm. Er sagt, wo? Und der Herr wendet sich ihm zu. Das ist Gnade. Aber eben in Menschengestalt wandte er sich ihm zu. Und so erkennen wir, dieser Gesandte des Herrn, der selber der Herr ist, das ist im Alten Testament der Jesus, der ewige Sohn Gottes, der eben erscheinen konnte in Menschengestalt. Und das war schon eine Vorwegnahme, dass er dann einmal als wirklicher Mensch in die Welt kommen sollte. Er wendet sich ihm zu und sagt, gehe hin in dieser deiner Kraft. Er hat ja gar keine Kraft. Das reicht. Stell ihm das zur Verfügung, was du hast, und dann macht der Herr etwas daraus. Und rette Israel aus der Hand Midians. Ein klarer Auftrag. Habe ich dich nicht gesandt? Das ist das Wichtige. Wenn der Herr uns schickt, und es ist nicht ein Auftrag von einer Organisation oder ein Auftrag von irgendwelchen Menschen, sondern ich habe dich gesandt, sagt der Herr. Das ist das Entscheidende. Und er sprach zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse. Die Stämme waren wieder unterteilt in Unterstämme, in sogenannte Tausendschaften. Und er sagt, in Manasse gehöre ich quasi zu dem Armseligsten, zu dem Geringsten der Unterstämme. Und weiter sagt er, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Es gäbe dann mindestens noch Ältere. Aber das zeigt uns, wie der Herr eben besonders da wählt, wo Demut vorhanden ist. Der war ja echt nicht eingebildet. Und gerade das ist jetzt, was nötig ist. Das sehen wir auch bei König David, wie er sagt, ich bin so gering. Und er war auch der Jüngste in der Familie. Und der Herr hat ihn gewählt. Und man kann aber nicht damit sagen, dass der Herr nur die Verachteten wählt. Er hat ja schließlich auch einen Saul gewählt. Aber der muss zuerst auf den Boden kommen. Ja, also er kann auch die Begabten und die Starken benutzen, aber er muss sie zuerst, wir sagen auf Schweizerdeutsch, bodige, ja, zu Boden bringen. Und dann entsteht etwas Schönes, wenn aus einem Saulus ein Paulus, und das heißt der Kleine, wird. Dann ist die Voraussetzung da, um von dem Herrn gebraucht zu werden. Vers 16, und der Herr sprach zu ihm, ich werde mit dir sein. Und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Und er sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Also man sieht etwas von dieser Ungewissheit bei Gideon. Und das wird auch später noch eine Rolle spielen. Und er möchte wirklich ganz, ganz sicher sein, dass der Auftrag vom Herrn ist. Weiche doch nicht von hinnen, bis ich zu dir komme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Und er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Kuchen aus einem Eva Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf. Und er brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und setzte es vor. Und der Engel Gottes, jetzt wird er Engel Gottes genannt, vorhin Engel des Herrn, und auch der Herr, also Jahwe, sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen und lege es hin auf diesen Felsen da, und die Brühe gieße aus. Und er tat also. Und der Engel des Herrn streckte das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Da stieg Feuer auf aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen. Und der Engel des Herrn verschwand aus seinen Augen. Er gibt ihm also ein ganz deutliches Zeichen. In einer Zeit, wo keine Zeichen und Wunder geschahen, gab er ihm ausnahmsweise ein sehr deutliches Zeichen, dass er wusste, der Herr war wirklich da bei mir auf Besuch und hat mir den Auftrag gegeben. Und der Engel des Herrn tut das mit dem Stab. Das ist das Symbol der Macht und der Autorität. Natürlich könnte jemand denken, aber das klingt ja so wie ein Zauberstab. Ja? Ja, natürlich klingt es wie so, wie das. Das mit Zauberstäben, das ist satanische Imitation. Nicht wahr? Mose und Aaron benutzten ihre Stäbe in Ägypten. Aber das waren keine Zauberstäbe, sondern er hat seinen Stab ausgestreckt und der Herr hat gehandelt. Aber der Stab war eben das Symbol der Autorität. Und darum geschah das so. Und auch hier wird gezeigt eben die Autorität Gottes, die nun Gideon Autorität in seinem Dienst vermittelt. Und der Satan ahmt alles nach. Ich meine, Zaubersprüche. Das ist ja auch ein Thema in der Zauberei. Nicht nur Zauberstäbe, sondern Zaubersprüche. Das ist eine satanische Imitation dessen, dass Gott sagen kann, es werde Licht. Und es war Licht. Als ob eben Wörter in sich eine Macht hätten, ja? Das versucht Satan zu imitieren. Und so gibt es noch mehr Dinge. In der Bibel finden wir auch Händeauflegung. Ja, im Okkultismus genauso. Aber dort die Überlegung, wenn Hände aufgelegt werden, dann geht da ein Strom durch die Hände und es zuckt, ja? Und aber in der Bibel, Händeauflegung bedeutet einfach Identifikation. Da muss man auch bei den Opfern als Sünder, auf dem unschuldigen Opfer, die Hände auflegen und dann hat man gewissermaßen gewechselt. Man identifiziert sich mit dem Opfer. Die Sünde geht über auf das Opfer und das unschuldige Opfer muss sterben. Aber da geschah nicht etwas Geheimnisvolles, dass es dadurch die Hände zuckte. Und Handauflegung, sagen wir in Apostelgeschichte 8, als Johannes und Petrus den Samaritern die Hände aufgelegt hatte, da bekamen sie den Heiligen Geist. Das war nicht irgendwie, dass der Heilige Geist dann über die Hände in sie kam, sondern die Samariter, die ja im Streit waren mit den Juden, die mussten anerkennen, wir sind eins mit diesen gläubigen Juden. Und wir anerkennen diese Apostel aus dem jüdischen Volk als Autorität. Obwohl wir als Samariter uns nie etwas sagen ließen von den Juden. Denn wir sind ja die Richtigen und nicht die Juden. Die mussten sich eins machen und dann hat der Herr das bestätigt durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und so sehen wir, der Satan versucht einfach alles, was Gott tut, zu imitieren und zu pervertieren. Und darum, man kann nach Indien gehen oder in den fernen Osten und all diese Tempel im Hinduismus und im Buddhismus, die haben so viele Ähnlichkeiten mit dem Tempel Gottes. Allerheiligstes, Heiliges, Vorhof, Altäre, Waschbecken oder was dem Waschbecken entspricht und so weiter. Woher kommen diese Parallelen? Ja, natürlich, Gott hat im Himmel einen Tempel gebaut, sagt Offenbarung 11, Vers 19, und der Satan hat Zugang zum Himmel, er kennt den originalen Himmel und er kennt den originalen Tempel und darum will er sich auf der Erde als Gott verehren lassen und hat die Menschen inspiriert, in den verschiedenen Religionen genau das Gleiche zu bauen. Das ist alles Imitation. Und wenn man das mal verstanden hat, dann versteht man wirklich, Dinge so, dass es einen nicht mehr durcheinander bringt. Ja, und das war nur ein kleiner Exkurs zu diesem Stab. Und dann fahre ich weiter. Der Engel des Herrn ist verschwunden, Vers 22. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn war. Und Gideon sprach: Ach, Herr, Ewiger, dieweil ich den Engel des Herrn gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht. Und der Herr sprach zu ihm: Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn Herr Shalom, also Herr des Friedens. Bis auf diesen Tag ist er noch zu Ophra, der Abiezeriter. Gideon bekommt Angst, ich muss sterben. Warum? Weil er realisiert, ich habe Gott gesehen. Den wahren Gott gesehen. Und in 2. Mose 33, Vers 20 hat Gott zu Mose gesagt: Du kannst mich nicht sehen. Wer Gott sieht, muss sterben. Und das macht klar, Gott in seiner absoluten Gottheit kann man gar nicht sehen. Und darum sagt 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und trotzdem lesen wir im Alten Testament, ein Jesaja hat den Herrn, Jahwe, der Heerscharen, auf dem Thron gesehen. Und die Seraphim standen um ihn her. Jesaja 6. Und verschiedene andere Beispiele. Menschen haben Gott gesehen und sind nicht gestorben. Wie geht das? Ganz einfach. Gott ist in seiner Gottheit absolut unsichtbar. Geschöpfe können Gott nicht sehen. Das ist in der Vergangenheit so, heute so und in Ewigkeit so. Aber Gott kann sich sichtbar machen auf eine Art, die das Geschöpf verträgt. Und darum erscheint im Alten Testament Gott als der Engel des Herrn. Und das war schon im Garten Eden so. Ich war, als Adam und Eva nach dem Fall hörten, dass Gott im Garten wandelt, bei der Kühle des Tages, das war eben ganz normal, dass der Herr im Garten Eden auf Besuch kam und Gemeinschaft hatte mit den ersten Menschen. Nur nach dem Sündenfall war es für sie eine Katastrophe, nochmals eine solche Begegnung zu haben. Aber Gott erschien damals schon in dieser Menschengestalt. Und dann sehen wir das eben auch wieder, zum Beispiel in 1. Mose 16 bei Hagar. Da erscheint ihr der Engel des Herrn, der eben der Herr selbst ist. Und sie sagt: Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Ja, er hat eine Gestalt angenommen, die erträglich ist. Und der Höhepunkt dieser Offenbarung Gottes ist dann, als der Herr Jesus Mensch wurde. Lesen wir Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Da wird es auch gesagt. Nicht nur 1. Timotheus 6, 16. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Übrigens, hier steht ganz wörtlich, der Seiende im Schoß des Vaters. Griechisch ho-on, der Seiende. Und ho-on ist in der ältesten Bibelübersetzung, in der Septuaginta, auf Griechisch, 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten. Dort wird eben, wenn Gott sich vorstellt als der Ich Bin, wird das übersetzt mit Ho-On, der Seiende. Und genau dieser Ausdruck verwendet Johannes für den Herrn Jesus. Der Seiende im Schoß des Vaters, das weist ihn aus als Jahwe, den ewig Seienden. Aber von ihm wird gesagt, der hat ihn kundgemacht. Er ist gekommen, um uns zu zeigen als wirklicher Mensch, wer Gott ist. Und wer ihn gesehen hat, hat Gott gesehen. Und der Jesus sagt in Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So offenbart sich der dreieine Gott durch den Sohn, der eben Gott sichtbar macht, aber so, dass es erträglich ist. Und wir sehen in ihm eine Herrlichkeit, unfasslich. Das Johannesevangelium endet dann damit, dass der Jesus seine Herrlichkeit natürlich noch zu viel, viel mehr Gelegenheiten gezeigt hat. Aber wenn man alles einzeln niederschreiben würde, dann würde, so dünkt mich oder so denke ich, sagt Johannes, die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Und für Welt steht Kosmos. Das ganze Weltall würde die Bücher nicht fassen, denn der Herr Jesus hat durch sein Kommen eine solche Herrlichkeit Gottes geoffenbart, das ganze Weltall könnte das nicht fassen. Er ist wirklich, wie 2. Korinther 9, Vers 15 sagt, die unaussprechliche Gabe. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Er ist nicht beschreibbar. Aber wer ihn kennt, den Herrn Jesus, der als Mensch in die Welt gekommen ist, der darf eben auch diese unaussprechliche Freude kennen. 1. Petrus 1 spricht davon, dass die Gläubigen den Herrn Jesus zwar noch nie gesehen haben, aber sie lieben ihn dennoch, und er spricht, dass sie eine unaussprechliche Freude haben. Die unaussprechliche Gabe bringt unaussprechliche Freude. Und so werden wir in alle Ewigkeit immer tiefer in die Herrlichkeit Gottes geoffenbart, in dem Herrn Jesus blicken dürfen. Und nun, Gideon hat verstanden, wer es ist, und darum hat er Angst, jetzt muss ich sterben. Und es wird ihm gesagt, nein, du musst nicht sterben. Und er baut da als Dank, dass Gott ihn eben nicht richtet und vernichtet, einen Altar, Adonai Shalom, Herr des Friedens. Und das drückt schon aus, eben, dass der Herr Jesus einmal kommen würde, um Frieden zu machen durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1. Und dann fahre ich weiter, Vers 25, und es geschah in selbiger Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm den Pharen deines Vaters, und zwar den zweiten Pharen, also einen Stier, von 7 Jahren, und reiße nieder den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die bei demselben ist. Haue um. Also war ein Altar für Baal. Und die Aschera, eine Göttin der Kanaaniter, wurde dargestellt durch einen eingeschlagenen Pfahl neben dem Altar. Beides soll er kaputt machen. Gideon heißt Umhauer. Und jetzt sollte sein Name tiefere Bedeutung bekommen. Er soll das alles kaputt hauen. Und dann Vers 26, und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Feste mit der Zurüstung und nimm den zweiten Pharen und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen wirst. Und Gideon nahm 10 Männer von seinen Knechten und tat so, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tage zu tun, so tat er es bei Nacht. Wieso nicht? Der Herr hat nicht gesagt, mach es am Tag. Und da sieht man wieder seine Furchtsamkeit. Und die zeigt sich ja eben auch schon in seinem Zögern, das sich noch weiter offenbaren wird. Aber dann sagt er sich, ja gut, dann mache ich es halt nachts. Okay. Und so ist es eben manchmal, dass der Herr uns einen Auftrag gibt und man hat da irgendwelche Furcht. Und man sieht, aber ich kann es ja auch so machen. Ja, warum nicht? Wenn der Herr nicht sagt, es muss am Tag sein, dann kann es auch in der Nacht sein. Und am nächsten Tag gibt es eine Riesensache. Und zwar, die Leute wollen wissen, wer hat diese Frechheit gehabt, sowas zu tun? Und das kommt raus. Es war Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan, Vers 29. Und dann fordern die Leute gib den heraus, dass er sterbe. Und der Vater, dieser Joas, ist schon eindrücklich. Der hat plötzlich die Seite gewechselt. Und dann sagt er, was macht ihr? Ihr verteidigt euren Gott. Wenn Baal ein Gott ist, dann soll er sich selber verteidigen. Dann müsst nicht ihr etwas machen. Das muss man auch allen Muslimen sagen, die empört sind, wenn wir irgendetwas Biblisches sagen, das gegen den Koran ist, weil Bibel und Koran ja nicht das Gleiche ist. Und dann sind sie so empört, und dass sie denken, sie müssten jetzt für Allah eifern und Menschen umbringen. Aber wenn ihr Gott ein Gott ist, dann soll er doch das selber tun. Warum eifern sie immer? Und es geschieht sonst nichts. Nur wenn sie töten, wird getötet. Aber hier hat also der Vater von Gideon wirklich durchgegriffen und gesagt, das geht überhaupt nicht. Also wenn er ein Gott ist, dann soll er für sich selber kämpfen. Und ich meine, Baal hätte ja einen Blitz schicken können. Er ist ja der Blitz- und Regengott. Ja, es kam kein Blitz. Und dann heißt es in Vers 32, und man nannte ihn an selbigem Tag Jerub-Baal, indem man sprach, der Baal rächte mit ihm, weil er seinen Altar umgerissen hat. Gideon kriegt einen neuen Namen, Jerub, das heißt, es möge richten, oder es möge rächten Baal. Und das Wort rächten meint also streiten, zum Beispiel vor Gericht, mit Argumenten kommen und den Gegner eben vor Gericht platt machen. Und er bekam diesen Namen, also der Baal soll selber was tun für sich und für seine Sache eintreten, und wenn er das nicht kann, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Vers 33, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich allzumal und sie setzten über den Jordan und lagerten sich im Tal Jisrael. Ja, da wird dieses Tal erwähnt. Und in Vers 34, und der Geist des Herrn kam über Gideon, und er stieß in die Posaune, und die Abesritter wurden zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch ganz Manasse, und auch sie wurden zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch Aser und durch Sebulon und durch Naphtali, und sie zogen herauf ihnen entgegen. Zuerst wird seine Sippe mobilisiert, und dann werden noch viel mehr Menschen aus dem ganzen Stamm, zu dem er gehörte, Manasse, berufen, aber dann auch aus anderen Stämmen, Aser, Sebulon, Naphtali. Aber dann Gideon zögert. Ab Vers 36, da sehen wir, er stellt nochmals die Frage, ob er nicht eine Bestätigung bekommen könnte. Und da haben wir also in den Versen 36 bis 40 das Wollvlies, das Gideon noch eine Bestärkung geben sollte, dass er wirklich diesen Auftrag hätte. Er legt ein Wollvlies auf den Boden und sagt, der Herr möge doch machen, dass der Tau nur auf dieses Wollvlies kommt und nicht auf das rundherum, das soll trocken bleiben. Und der Herr geht darauf ein. Und es geschieht. Er ist immer noch nicht überzeugt. Und er möchte noch ein Zeichen. Also alles, das nächste Mal soll alles rundherum nass, feucht sein vom Tau. Und das Wollvlies soll trocken bleiben. Und der Herr tut das. Das hat natürlich alles eine tiefere Bedeutung. Denn heilsgeschichtlich sehen wir in dem Wollvlies ein Bild von Israel. Das war ein Volk, dem Gott sein Wort anvertraut hat und diesen Tau vom Segen gegeben hatte, während die Völker rundherum, die waren ohne Bibel, trocken. Ja? Aber die Umkehrung sollte kommen mit der Verwerfung des Messias durch die Masse von Israel, gab es diese Trockenheit in Israel, und Millionen von Menschen aus allen Nationen der Welt kamen zum Glauben in den vergangenen 2000 Jahren. Und dort ist das Wort Gottes geöffnet, während es im orthodoxen Judentum versiegelt ist, wie Jesaja 8 sagt. Und da haben wir dann das Umgekehrte. Das Wolflies bleibt trocken und rundherum wird alles eben befeuchtet vom Tau. Und Gott hat also so gehandelt, nach dem Wunsch von Gideon, Vers 40. Frage: Sollen wir auch so beten um Zeichen? Nun, im Neuen Testament finden wir nirgends ein Beispiel, dass ab Pfingsten jemand solche Zeichen fordert, um den Willen Gottes zu erkennen. Aber es ist natürlich auch eine ganz andere Situation. Wir haben den Heiligen Geist innewohnend. Und zwar jeder Erlöste. Und wenn er ihn nicht hat, dann ist er nicht sein, sagt Römer 8. Also, man kann nicht einfach wiedergeboren sein und dann muss man warten auf eine besondere zweite Erfahrung, um den Heiligen Geist zu bekommen. Entweder hat man den Heiligen Geist und gehört dem Herrn, oder man hat den Heiligen Geist nicht und gehört nicht dem Herrn. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein, sagt Römer 8. Aber Römer 8 sagt noch mehr. Und zwar heißt es in Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Hier wird klar gemacht, es ist das ganz Normale, dass die Erlösten durch den Geist Gottes geleitet werden. Und so möchte der Herr uns eben, wenn wir in seiner Gemeinschaft leben, durch den Heiligen Geist auch eine innere Gewissheit, ein Zeugnis im Herzen geben, was sein Wille ist. Und je mehr wir eben in seiner Gemeinschaft leben, desto mehr kann er so seinen Willen uns mitteilen, in Übereinstimmung mit der ganzen Heiligen Schrift, die wir haben. Das ist die normale Art der Führung heute. Und die Reformatoren haben das genannt, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist gibt uns eine innere Gewissheit, ein inneres Zeugnis. Gerade in Römer 8, wenn man ein bisschen weiter liest, liest man davon, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das zeigt, dass der Heilige Geist in Verbindung mit dem Wort und seinen Zusagen uns die innere das innere Zeugnis geben kann, wir sind Kinder Gottes. Und so will er uns auch führen. Interessant, man findet aber im Neuen Testament zum Beispiel das Erkennen des Willens Gottes durch Loswerfen. Apostelgeschichte 1. Wie im Alten Testament, zum Beispiel allein schon am Yom Kippur. Jeden Yom Kippur wurde durchs Los entschieden, welcher Bock von zweien soll in die Wüste gejagt werden und welcher Bock geschlachtet und sein Blut ins Allerheilige getragen. 3. Mose 16 sagt, durchs Los entscheiden. So wurde der Wille Gottes entschieden. Und wir finden das in Apostelgeschichte 1 noch einmal, als es darum ging, einen 12. Apostel zu finden. Aber dann ist fertig. Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung in den Gläubigen. Dann brauchen wir kein Los, also Zahl oder nein. Nicht so, sondern eben auf diese normale Art. Und das führt uns jetzt zu Kapitel 7 weiter. Gideon bringt eine Riesenarmee zusammen, und zwar an die Quelle Harod. Das ist eine Quelle, die man heute noch sehen kann, am Rand der Jezreel-Ebene. Und dort bringt er also 30.000 zusammen. Eindrücklich. Aber der Herr sagt ihm, es ist des Volkes zu viel. Und alle, die Angst haben, sollen nach Hause gehen. Und schließlich wird noch ausgesondert, er soll ganz gut zuschauen, wie die Wasser trinken. Und alle die, die eben nicht auf die Knie gehen, sondern Wasser nehmen und dann von der Hand her wie ein Hund lecken. Da muss ich das jetzt nicht genau zeigen, wie es geht. Die sollen genommen werden. Und das sind schließlich 300 Mann. Die sind also ganz besonders vorsichtig, Leute. Die haben sich nicht da gemütlich niedergekniet und dann eben Wasser getrunken da, sondern die waren ganz vorsichtig, gingen nicht mal auf die Knie, Wasser genommen. Ich zeige es jetzt nicht, wie es geht, ja. Aber die Augen konnten sie immer noch aufmerksam haben, ist irgendwo der Feind, der kommt. Aber es wird auch so genannt, dass sie leckten wie Hunde. Und Hunde sind nach 3. Mose 11 unreine Tiere. Und das, um uns zu zeigen, das sind wir alle von Natur. Und wenn wir denken an einen Mephibosheth, als er zu David kam, 2. Samuel 9, da sagt er, ich bin ein toter Hund. Ist noch schlimmer. Nicht nur ein lebendiger Hund, ja, sondern ein toter Hund. Doppelt unrein. So hat er sich gesehen, aber darum konnte dieser Mann die Gnade Gottes auf eine besondere Art erfahren. Und so sieht man diesen 300 Männern nicht Leute, die eingebildet sind auf sich, sondern die diese Schlichtheit hatten, wie sie Gideon hatte. Wer bin ich schon? Der Herr ist mit dir. Und diese Leute, das sind nicht die glanzvollen Leute, aber aufmerksame, vorsichtige Leute, die ein Auge haben für die Gefahren. Und die werden genommen, diese 300. Und bevor es dann zum Kampf kommt, machen wir noch Pause. Wir sagen eine Viertelstunde. Und wenn wir pünktlich weiterfahren, das wäre gut.